Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge She Drives Mobility. Mein Name ist Katja Diehl und seit mittlerweile über 5 Jahren habt ihr übrigens die Jubiläumsfolge gehört. Ulf Burmeier von der Lage der Nation hat mich interviewt. Ist, glaube ich, ganz spannend für alle, die mich vielleicht noch gar nicht so lange kennen, aber das so nebenbei. Also, alle 14 Tage lade ich mir hier Menschen ein, die mit mir zusammen auf die noch nicht stattfindende Mobilitätswende in Deutschland blicken. Darunter sind ganz viele Menschen, die sehr konkret an der Mobilitätswende arbeiten, indem sie zum Beispiel Carsharing auf dem Land etabliert haben oder halt auch WissenschaftlerInnen, die so ein bisschen schauen, woran liegt es, dass der große Kickoff der Verkehrswende in Deutschland noch nicht begonnen hat. Und ein Thema, was in letzter Zeit sehr massiv für Aufregung gesorgt hat, war eine Studie, die belegte, dass angeblich Lastenradfahren so gefährlich ist für Kinder. Da gehen wir auf jeden Fall drauf ein. Und da habe ich die Isabel Eberlein, die ist Co-Geschäftsführerin von Velo-Konzept in Berlin. Die haben gerade die große Velo-Konferenz oder auch das große Velo-Happening am Tempelhofer Feld hier in Berlin gemacht. Und die andere Dame im Podcast ist Hanna Bauer von Schindelhauer Bikes. Die hat nämlich eine Bachelorarbeit geschrieben, wie wir Lastenräder diversifizieren sollten, also wie wir unterschiedliche Angebote machen sollten, ob eine Frau mit 2 Kindern und Einkäufen fährt, ein Handwerker oder eine Handwerkerin, auch sehr spannend. Eine Bitte in eigener Sache noch, wir kommen allmählich nahe dran an den 29. Mai, da erscheint mein 2. Buch. Und mein 2. Buch ist wie das 1. Buch ein Sachbuch, was von einer Frau geschrieben wurde. Und das ist sehr schwierig in einem literarischen Umfeld, wo vor allen Dingen Männer den Raum einnehmen. Also gerade Sachbücher werden sehr selten von Frauen geschrieben, aber auch sehr selten überhaupt in der Öffentlichkeit besprochen. Deswegen tut mir doch den Gefallen und bestellt raus aus der Autokratie, rein in die Mobilität von morgen, beim Buchhändler eurer Wahl vor oder der Buchhändlerin. Denn mir hilft es, wenn am ersten Tag, am 29. Mai, wenn das Buch offiziell rauskommt, alle Vorbestellungen rausgehen und als Verkäufe gezählt werden. Denn dann erreicht das Buch eine Sichtbarkeit, die ich mir für die 100 Interviews, die ich da geführt habe, auf jeden Fall wünsche. Wenn euch diese Folge gefällt, dann empfehlt sie gerne weiter, gibt Sternchen und gute Kommentare. Ihr könnt mich unterstützen auf den genannten Plattformen von Ko-fi bis PayPal. Und jetzt wünsche ich euch aber ganz viel Spaß mit den beiden Ladies, die ein bisschen mehr zu Lastenrädern berichten werden. Viel Freude. Ja, all female haben wir hier. Das kann ich schon mal verraten, finde ich immer am besten. Und ich war gerade auf der Velo und deswegen ist es total schön, dass Isabel Eberlein auch dabei ist. Und ich habe aber auch eine Lady dabei, Hanna Bauer, die noch mal ein bisschen vertiefend was zum Blick auf die Diversifizierung von Lastenrädern sagen wird. Ich würde euch aber erstmal bitten, euch kurz vorzustellen, Isabel.
Ja, hallo Katja, hallo Hanna, schön, dass ich dabei sein kann. Wie du sagst, wir haben uns am Wochenende auf der Velo Berlin gesehen. Ich bin eine der Geschäftsführerinnen von Velo Konzept. Wir organisieren die Velo Berlin, wir machen aber auch ganz viele andere Sachen, versuchen Fahrrad und zu Fuß gehen zur Normalität werden zu lassen, egal ob es um die Wirtschaftsakteure geht, um die kommunalen Akteure, versuchen die alle zusammenzubringen. Und was mir natürlich auch am Herzen liegt, ist auch die Frauen im Fahrradsektor zusammenzubringen. Und deswegen freue ich mich sehr, dass wir heute zusammen sprechen.
Hanna, was machst du so?
Genau, ich bin Nachhaltigkeitsmanagerin bei Spindelhauer, also einem Fahrradhersteller aus Berlin. Und ich habe vor 2 Monaten meine Bachelorarbeit fertiggeschrieben, in der ich ein gendergerechtes Anforderungskonzept für ein Lastenrad erarbeitet habe.
Dankeschön. Und wenn wir Lastenrad thematisieren, kommen wir natürlich nicht drum rum, die ganze Aufregung mal etwas zu bewerten und vielleicht auch abzuflachen in Sachen Babu. Das ist ein Fahrradhersteller von Lastenrädern, der Rückrufe machen musste, aber auch eine Studie, die in Deutschland gerade kursiert, dass Lastenräder sehr gefährlich seien, vor allen Dingen für Kinder. Isabel, wie guckst du auf diese Aufregung gerade?
Also erstmal ist da natürlich auch irgendwie so ein Ruck durchgegangen. Ne? Babu ist schon medial sehr, sehr präsent und sehr viel aufgegriffen worden. Und natürlich ist Sicherheit ein Thema, was uns immer alle angreift. Und ich muss da schon sagen, dass ein bisschen viel Aufregung gerade ist. Natürlich haben Hersteller eine Verantwortung, irgendwie ihre Räder zu prüfen und dafür auch sicherzustellen, dass sie sicher sind. Vor allem, wenn sie auch von Behörden dazu aufgerufen werden und das mehrfach angefordert wird und da eben nichts passiert. Also das ist dann auch eine gewisse Fahrlässigkeit. Da müssen sich Hersteller schon richtig verhalten. Aber ich finde, dass wir gerade in unseren ideologisch aufgeheizten Zeiten natürlich auch so ein bisschen eine Diskussion haben, die eigentlich eine Scheindebatte ist, ne? Also was ist gefährlich und was ist gefährlich für wen? Das Produkt an sich muss sicher sein, Punkt. Dass es irgendwie nicht während der Fahrt bricht oder während der Fahrt irgendwie was irgendwie zu einem Unfall und dadurch zum Schaden kommt. Aber die Frage ist ja auch, wir bewegen uns ja auf den Straßen mit anderen Verkehrsteilnehmern und von wo geht eigentlich die Gefahr aus? Also wer ist eigentlich auch der Aggressor im Straßenverkehr und wer ist eben derjenige, der einfach unterwegs sein möchte? Und nochmal zum Thema Sicherheit. Also Punkt 1, Produkt muss sicher sein. Punkt 2 ist, was ist die häufigste Unfallursache? Und die sind ja nicht selbstverschuldete Unfälle mit Cargo-Bikes, sondern das sind ja Konfrontationen mit anderen Verkehrsteilnehmenden, vor allem mit Autos. Und da müssen wir, glaube ich, in der Diskussion dahin kommen, wie unsere Straßen an sich sicherer werden. Also was Geschwindigkeitsbegrenzungen angeht, was auch Verkehrsleitungen in Konfliktsituationen angeht, was getrennte Radfahrerführung angeht, breite, sichere Radfahrstreifen und so weiter. Und da müssen wir wirklich auch aufpassen, glaube ich, in der Diskussion, dass wir jetzt nicht sagen, ich fahre jetzt nicht mit dem Cargo-Bike, weil es nicht sicher ist. Das wäre, glaube ich, die total falsche Herangehensweise aktuell. Und ich glaube, da müssen wir medial auch ein bisschen entgegenwirken.
Ja, das Problem ist, glaube ich, auch, dass die Studie vielleicht sogar sehr ausgleichend ist. Zumindest habe ich ein bisschen nachgeguckt. Da war sowas wie nach den für 2022 verfügbaren Zahlen ereigneten 222 Unfälle, ist auch eine interessante Zahl. 12 Kinder wurden dabei schwer verletzt und Unfallgegner war vor allem der PKW. Also ich glaube, dass wenn man die Gelangestudie liest, ist man sogar in der Lage, das auch einzusortieren in so einem breiteren Rahmen. Aber leider hat diese UDV, finde ich, den Fehler gemacht, sehr, ich sage jetzt mal, clickbait-fähig, die Sachen so zu verkürzen. Wie nimmst du da die Debatten auch wahr? Hast du das Gefühl, es wird immer schwieriger, auf die Systeme zu schauen, weil wir immer so im Klein-Klein fahren?
Ich glaube schon, dass natürlich, das meinte ich ja kurz auch mit dieser ideologisch aufgeheizten Debatte, ne? Also dass wir sofort gucken, wo können wir irgendwie, wo positionieren wir uns und wie dreht sich auch der Wind vielleicht fürs Fahrrad oder fürs Cargo-Bike. Und ich glaube schon, dass wir da wirklich sehr aufpassen müssen, dass wir Sachen nicht verkürzt darstellen. Ich will das der UDV in dem Moment gar nicht unterstellen, sondern ich will einfach, dass das ein Problem ist, Sachen verkürzt darzustellen. Und gerade das Thema Sicherheit und Verkehrssicherheit ist ja ein Thema, was beim Cargo-Bike, wenn es gerade um Familien oder wenn es um den Hundetransport, man transportiert ja liebe Menschen oder Sachen, die einem viel bedeuten mit dem Fahrrad, Sachen und Menschen, die einem viel bedeuten. Und deswegen ist Sicherheit da natürlich oberste Priorität. Und da schafft man schon auch irgendwie eine Debatte gegen das Cargo-Bike oder gegen das Fahrrad vielleicht an der Stelle aufzumachen, wenn man nicht vorsichtig ist. Und ich nehme die ganze Debatte schon so wahr, dass man eigentlich nur so ein Streichholz entzünden muss und puff, irgendwie fliegt der ganze Laden um die Ecke, weil die Situation so angespannt ist.
Was ich halt auch interessant fand, dass in der Studie steht, dass schon knapp 30% der Kinderwege mit Fahrrädern stattfinden. Also da war jetzt gar nicht unbedingt diversifiziert, ob es jetzt im Lastenrad ist oder auf dem eigenen Fahrrad. Und das ist eine Zahl, die steigt, was ja erfreulich ist. Was sich natürlich hauptsächlich auf den urbanen Raum bezieht, weil im ländlichen Raum haben wir noch nicht mal Radwege. Das ist ja auch etwas, was immer total vergessen wird, dass die Leute im ländlichen Raum vielleicht durchaus Rad fahren wollen, aber das nicht unbedingt auf einer Landstraße, auch schon gar nicht mit Kindern. Wenn du jetzt auf die Velo so ein bisschen zurückblickst, wie hast du das wahrgenommen? Ich war ja auch 2 Tage da. Man muss sich das so ein bisschen so vorstellen, man kann bei allen möglichen Radherstellern Fahrräder ausleihen und sie auf so einem Parcours einfach mal ausprobieren. Ich habe sehr erstaunt auch wahrgenommen, dass es viele Erwachsenen-Tandems gab. Also im ersten Moment habe ich geschmunzelt, habe dann aber gemerkt, das waren zum Teil Menschen mit Behinderungen, die dann auf dem zweiten Sitz saßen und einfach so in der Lage waren, überhaupt Rad zu fahren. Das sind ja manchmal, wo man sich bei seinen eigenen Bias-Situationen auch ertappt. Also wie schaust du auf dieses Wochenende eurer Veranstaltung zurück, gerade auch im Hinblick Kinder und Fahrrad?
Also was wir da erstmal in einem sicheren Raum zeigen wollen, jenseits von Straßenverkehr, ist die Möglichkeiten und die Vielfalt, die es gibt. Was ich schon sehr stark wahrnehme, ist natürlich auch diese ganze Longtail-Debatte. Also, oder was heißt Debatte? Also, dass es viele Produkte gibt, wo man eben auch größere Kinder noch leicht mit hinten drauf transportieren kann. Es gab auch ein faltbares Lastenrad. Es gibt alle möglichen Arten. Kurze Lastenräder, die man vielleicht noch im Zug mitnehmen kann. Lange, dreirädrige, zweirädrige. Es gibt eine totale Vielfalt und jeder kann gucken, was für die jetzige Lebenssituation oder für die erwartbare Lebenssituation passt. Ich habe auch viele Freunde von mir getroffen, die gesagt haben, wir kommen jetzt gezielt hierher, um mit den Kids mal gut auszuprobieren, was für die auch gut ist, ne? Also wo fühlen sich die Kinder vielleicht auch sicher? Oft ist das ja auch eine Familienentscheidung, sowas sich anzuschaffen. Und das finde ich beim Cargo nochmal anders als beim Individualfahrrad, weil oft ist das ein Fahrrad, was von mehreren erwachsenen Personen vielleicht gefahren wird, mehrere Kinder fahren mit, vielleicht fährt noch ein Haustier mit und so weiter und so fort. Also es muss verschiedene Bedürfnisse erfüllen. Und dafür gibt es eine große Varianz. Und bei uns merkt man auf der Velo, dass die Cargo Bike Area auch immer größer wird. Also da gibt es immer mehr Anbieter und da gibt es auch Leute, die sich da einfach zeigen wollen, weil es da ums Ausprobieren geht, was man halt vielleicht oft im Verkehrsraum nicht ausprobieren möchte. Vor allem, wenn man noch nie Lastenrad gefahren ist, muss man sich da vielleicht auch erstmal kurz dran gewöhnen. Und was mich insbesondere freut, ist, dass es eben eine gute Alternative ist. Und da muss ich leider dazu sagen, wir sind noch mal in Berlin mitten im urbanen Raum, ne? Also das ist so Kernzone des urbanen Raums, Tempelhofer Feld. Und da kommt es aber auf jeden Fall erstmal vehementer an, weil die Leute eben wenig Platz haben und eben sich dann auch für dieses Verkehrsmittel entscheiden. Ein kritischer Punkt vielleicht auch noch, was ich durchaus auch wahrnehme, dass Kinder gerade im urbanen Raum aufgrund der Verkehrssituation viel länger im Lastenrad sitzen, als sie das vielleicht in anderen Räumen tun. Und dass es eben auch gerade mit Longtails ermöglicht, das ja auch Kinder bis zu 10 Jahre irgendwie gut mitzunehmen, die auch eine gewisse Größe haben. Und wie schaffen wir da auch als Stadtumgebung den Moment, dass Kinder einfach gut lernen, selber zu fahren? Da gibt es interessante Studien aus den Niederlanden, dass dort immer weniger Kinder fahren, weil die halt immer länger mit dem Cargo-Bike sitzen. Das ist auf jeden Fall ein kritischer Aspekt, den wir beleuchten müssen. Wir müssen die Straßen schon sicherer machen, dass die Kinder sich auch, dass sie früh daran herangeführt werden, eigenständig unterwegs zu sein.
Ja, und ich finde es auch so interessant, wenn man in skandinavischen Räumen unterwegs ist, es ist halt nicht Mama, Papa, Kind, genau was du gesagt hast. Da sitzt dann entweder mal ein Hund vorne oder es ist bei Jugendlichen, ey, wer von uns muss heute fahren und nüchtern bleiben, in Klammern. Und dann sitzen da 3 vorne im Kasten und trinken ihr Bier, während der vierte halt strampelt. Das ist ja auch noch etwas, wo wir so ein bisschen hinterherhinken. Und ich weiß, dass deine Zeit heute knapp ist, daher die letzte Frage vielleicht noch. Ich habe so ein bisschen wahrgenommen, das war eine Debatte, die sich bei Instagram entzündet hat und meiner Meinung nach aber auch zu Recht. Da hat eine Dame in Armut lebend gesagt, das ist ja alles schön und gut mit euren Lastenrädern und euren Elektroautos. Den Punkt würde ich nämlich auch noch ein bisschen beleuchten wollen, weil die Preise sind schon krass. Also es ist ja etwas, wo auch Kinderfahrräder 400-500 Euro mal schnell kosten und wo natürlich ihr aber auch diesen Flohmarkt hattet. Also das war ja auch gewährleistet, dass man Secondhand auch kaufen konnte. Aber vielleicht nochmal, weil das ja schnell so, ich glaube, irgendwer von der Welt schrieb mal, das ist das Allnatura-Rad, ne? Also es wird so schnell Vogue, Öko-Bubble und so weiter. Vielleicht da nochmal so eine gewisse, ja, gibt es da eine Sensibilisierung auch in der Branche zu gucken, wie können wir halt mit Menschen, also Menschen befähigen, unsere Produkte zu nutzen, die nicht so viel Geld haben?
Die Debatte ist auf jeden Fall sehr präsent. In der Branche nennt sich das Brot- und Butterfahrrad, was ich irgendwie einen sehr komischen Terminus finde. Und es gibt in der Branche ja aktuell auch sehr viele Debatten, wie kann man die Produkte nachhaltiger machen, wie kann man sie vielleicht zirkulärer machen, aber wie schafft man auch die Zugänglichkeit vom Fahrrad, die es hat. Und ich bin auf jeden Fall voll deiner Meinung, dass wir dafür sorgen müssen, dass es zugänglich ist, also dass es eben nicht nur eine elitäre Sache ist, Fahrrad zu fahren. Ich glaube aber, dass uns für den gesellschaftlichen Wandel das sehr wohl hilft, auch ein Fahrrad als Statussymbol zu haben und auch zu sagen, hey, ich gucke mir das Fahrrad für x-tausend Euro an und ich nehme dann das für 250 Euro mit, weil die Diskrepanz kann es haben. Ich glaube, wenn wir dahin kommen wollen, dass wir wirklich ein nachhaltiges und ein gutes Fahrrad haben, bin ich eher dafür, dass es auch einen gewissen Wert hat, das zu haben. Und dass wir aber auch lieber dafür sorgen, dass die ganzen Fahrräder, die im Umlauf sind, dass die so gebaut sind, dass sie langlebig sind und dass man eben nicht unbedingt ein billiges neues Fahrrad haben muss, wo ich eher auch herausfordern müsste, ob man immer ein neues Fahrrad haben muss oder ob man nicht auch ein Fahrrad wieder aufbereiten kann und dann verkaufen kann. Da finde ich zum Beispiel ganz spannend, da gibt es in Holland eine Firma, die heißt Roots Bikes. Und die verkaufen, die machen alte Fahrräder wieder neu, verkaufen die immer noch relativ teuer, wenn man so will. Die kosten immer noch 300, 400 Euro. Und der Gründer hat damals auch zu mir gesagt, warum sollte ein refurbished Fahrrad weniger kosten als ein neues? Ist ja auch wieder neue Arbeit reingeflossen. Und ich glaube, da könnte man auch noch mal schauen, wie man eben mit Selbsthilfewerkstätten oder wie man dafür sorgt eben, dass alle Leute, die ein Fahrrad haben wollen, auch ein Fahrrad bekommen. Ich glaube, es gibt total viele Räder. Und es gibt auch immer noch günstige Räder. Das muss man auch dazu sagen. Wenn man eben sagt, ich möchte ein neues Fahrrad haben, dann kriegt man auch immer noch ein Fahrrad für 200, 300 Euro auch neu. Da muss man sich natürlich dann fragen. Das ist dann nicht in Deutschland produziert oder nicht mal in Deutschland zusammengesetzt. Das sind dann so andere Komponenten, warum es so billig dann ist.
Ja, ich fand das ganz interessant, weil VD war ja auch da. Die haben ja riesigen Ansturm gehabt, weil man aus Recyclingmaterialien eigene Handyhüllen sich basteln konnte.
Da haben wir Hülle verloren.
Auch gut. Und die machen das, glaube ich, jetzt ja sogar so, dass die, wenn man auf ihre Seite geht, man relativ schnell auch den Secondhand-Bereich findet. Also es gibt ja insgesamt PionierInnen auch in der Branche, die da schon zeigen, dass man halt beides auch zeigen sollte und weitergehen sollte. Und die ganzen neuen Nachhaltigkeitsberichterstattungen drängen die Menschen, denke ich, auch in die richtige Richtung, was ja auch gut ist. Danke dir erstmal. Und damit wären wir bei Hanna. Du hast dich, glaube ich, als Startpunkt deiner Arbeit über etwas geärgert. Was war das? Magst du das mal erzählen?
Du meinst das Beispiel von Babu? Ja. Ich habe mich über eine Anrede geärgert. Und zwar habe ich einen wunderschönen Blogbeitrag gelesen in dem Stand von Babu selbst. Sie haben ihr neues Babu Mini als das perfekte Lastenrad für Damen bezeichnet und dann weiter ausgeführt. Es ist perfekt für Damen, weil es ist leicht, es ist kurz und es fährt sich daher wie ein normales Fahrrad und nicht wie ein gängiges Lastenrad. Aber ich dachte mir erstmal so, okay, gut, danke. Heißt jetzt, ich bin klein und schwach und komme mit aktuellen Lastenrädern nicht klar, weil ich bin eine Frau und ihr sprecht mich an. Und das war für mich das Paradebeispiel von Berichterstattung in der Branche und immer noch dem Mindset, das sehr verbreitet ist und nicht reflektiert wird, zu: Wenn ich ein Design für Frauen habe, muss ich es kleiner machen und ich muss es pink machen, dann kommen die damit zurecht. Und ich dachte mir erstmal, okay, gut. Ich glaube, da muss man ganz, ganz viel mit aufräumen und richtig viel kommunizieren, dass dieses Mindset auch wieder hinterfragt wird.
Ich fand es total schön bei deinem Vortrag, dass mehrere Ladies im Publikum immer zwischendurch so spontan applaudiert haben, weil sie sich komplett wiedergefunden haben in den Schilderungen. Wie bist du für deine Arbeit denn vorgegangen, um mal zu schauen, wie man das anders denken könnte?
Am Ende habe ich mir den Ansatz gewählt, der bei uns im Produktmanagement in meinem Studium auch immer wieder beworben wurde als das Nonplusultra in der Entwicklung, wie es eigentlich der Status quo schon länger lang sein sollte, aber noch nicht ist. Und zwar, dass man sich Nutzende anschaut und dass Menschen in der Entwicklung rausgehen, Nutzende befragen, denen zugucken und immer wieder nach dem Warum fragen. Sprich, ich bin rausgegangen und ich habe mir 12 Leute geschnappt, die Lastenrad fahren. Entweder ich habe sie gekannt oder ich habe sie in meinem Netzwerk gefunden oder ich habe sie auf der Straße angesprochen und hatte eine Methodik, die heißt Contextual Inquiry, also ein Interview im Kontext, und gucke denen zu und stelle immer Rückfragen. Ich spiegel, hey, ich beobachte, du fährst gerade mit deinem Lastenrad nicht auf dem Fahrradweg, sondern auf der Straße. Ich vermute, du tust das, weil der Fahrradweg zu schmal ist. Stimmt das? Und dann kamen immer die Antworten, ja, das stimmt, oder nein, das stimmt nicht. Oder so Reaktionen wie, ja, oder ja. Und dann weißt du, okay, wenn so eine Reaktion kommt, da musst du nochmal nachhaken. Und dann, okay, stimmt nicht ganz, weshalb. Und so vorgegangen, um dann immer und immer wieder zu erfahren, was sind eigentlich die Bedürfnisse der Leute, weshalb handeln sie so, wie sie es tun. Und das habe ich dann alles zusammengefasst.
Und ich habe gemerkt, dass das tatsächlich auch durch deinen Vortrag die Frauen im Publikum auch erst überhaupt gemerkt haben. Das ist ja auch immer so interessant, dass man manchmal Sachen für gegeben hinnimmt. Da war ja dieses Beispiel, was ist eigentlich, ich habe die Hände voll und das Kind soll ins oder aus dem Rad aussteigen und dann kippt es vielleicht auch schnell mal um. Also was waren so ganz konkrete Situationen, wo du gemerkt hast, wow, da hat noch keiner hingeguckt, da müssen wir auf jeden Fall entweder was am Ständer ändern, was auch immer da ableitbar ist.
Ja, was ich super spannend finde, wo ich auch den Bogen zu Velo spannen würde, ist dieses, es gibt auf dem Markt unheimlich viele verschiedene Lastenräder und ich beobachte das ziemlich begeistert, wie viele neue Ideen es gibt und wie viele Entwicklungen kommen und wie weg es von diesem Nischenprodukt inzwischen entwickelt ist und wird. Das ist super zu begrüßen und das geht auch voll in die Richtung mit dem, was ich eigentlich fordere in dieser Arbeit, dass man diesen 10 Prinzipien folgen soll. Weil dann gibt's immer wieder Räder, die genau deine Probleme lösen. Aber zum Beispiel auf der Velo, wenn du so ein Lastenrad testest in diesem gesetteten Umfeld, dann wirst du da ohne deinen ganzen Alltagsbelast ankommen. Du hast keine Einkaufstüten dabei, du hast keine Stuhlranzen dabei, du hast selber keinen Rucksack auf. Und da gab's immer wieder Situationen im Alltag, wo man einfach gemerkt hat, okay, das ist geil, wenn man das entwickelt im Büro und testet auf der Messe oder im Laden, aber ich habe es nie im Alltag getestet. Und wenn man es konkret macht, ich sehe ganz häufig zum Beispiel Longtails, Eltern, die auf dem Longtail fahren, die haben hinten 2, 3 oder ein Kind drauf sitzen und haben selber noch einen großen Rucksack auf. Und dann schlagen die denen die ganze Zeit diesen Rucksack ins Gesicht oder drücken deren Helm beiseite und die Kinder denken immer so, oh Gott, du hast vielleicht so 3 Zentimeter Plattform im Gesicht, das muss doch scheiße sein, da drauf zu sitzen. Oder ich habe eine Frau getroffen, eine Mutter, die hatte ihre 3 Kinder da hinten drauf und die sagte immer, sie fährt die kurze Strecke zur Kita, wo sie ihr erstes Kind abgibt, immer im Stehen, wenn sie ihren Rucksack aufhat, dass sie ihren Kindern hinten den Rucksack nicht ins Gesicht drückt. Sprich, die Frau, 1,64 groß, fährt auf einem Longtail, das an die 35, 40 Kilo wiegt, 10 Minuten den Berg hoch, Berliner Berge, aber trotzdem Berg hoch, nur dass sie ihrem Kind den Rucksack nicht ins Gesicht drückt. Es muss doch irgendeine Möglichkeit geben, wie diese Frau ihren Rucksack vorne auf das Lastenrad einfach draufpacken kann.
Voll der gute Hinweis. Ich würde da kurz mal einhaken, Katja, wenn du mich erlauben lässt. Richtig gut. Also für mich auch nochmal so, vielleicht müssen wir das nächste Mal auf der Velo auch so Schulranzen oder irgendwie sowas, dass man das alles mal oder so eine Einkaufstasche, dass man die mal dabei hat, dass man das mal so in Lebenssituationen testen kann. Weil wir erstmal dachten, Produkt, ne? Wie komme ich überhaupt mit dem Fahrrad klar? Aber es ist natürlich kein Nachbild in einer Alltagssituation und das ist für mich sofort der Reminder, den ich mir mal, den ich mir selber geben muss.
Und fragt da auch voll gerne zum Beispiel bei VD an, ob die euch vollgepackte Fahrradtaschen anbieten oder irgendwelche Rucksackherstellende etc. Oder auch mal die ganzen Hersteller mit den Kinderbikes.
So, dass man nochmal ein Kinderbike, wie kann man ein Kinderbike damit reinnehmen? Auch das sehe ich nämlich auch ganz oft, dass die Kinder dann halt oft keine Lust oder keine Kraft mehr haben und dann muss das Bike nämlich auch noch mit rein.
Ja, das hilft auf jeden Fall super viel und ist ein Punkt, der im Alltag einfach von sehr vielen Herstellern ganz oft vergessen wird oder nicht beachtet oder nicht zu Ende gedacht wird, dass die Lösungen so einfach umsetzbar sind, dass sie dann im Alltag auch verwendet werden. Und zum Beispiel ein geiles Modell, wenn man da jetzt auch Kritik an der aktuellen Industrie und wie die Verkaufskanäle laufen üben darf, ist, wenn ihr, ganz oft kam der Wunsch, ich würde ein Lastenrad gerne lange testen. 2 Wochen, 1 Woche, 3 Wochen in meinem Alltag, bis ich mir ein Urteil darüber fällen kann. Klar, ich brauche dieses Sicherheitsfahrtraining auf dem Hof oder auf der Messe und danach muss ich aber dieses Lastenrad mitnehmen können für 1 Woche, 2, um zu testen, ey, wie fährt sich das im Alltag, wie verhält sich das in dem Stadtverkehr, wie verhält sich das auf der Landstraße etc. Und da sehe ich, glaube ich, also kommt dann darauf an, wie Hersteller ihre Räder vertreiben, ob über den Fachhandel oder direct to consumer, muss es Möglichkeiten geben und müssen wir es irgendwie schaffen, dass diese Lastenräder als Flotte vermietbar und ausgeliehen, also vermietbar sind und ausgeliehen werden können.
Du hast ja ein bisschen Einblick in die Branche, Isabel. Gibt's sowas? Weil das ist ja bei bestimmten, das ist immer so das Interessante, finde ich, dass bei Handys man das auch schon so voraussetzt, dass das total intuitiv ist, während bei anderen Alltagsprodukten das auch so gar nicht irgendwie so etabliert ist. Hast du da PionierInnen, die das schon irgendwie anders denken?
Also in Berlin gibt es auf jeden Fall Fahrrad- oder vor allem Cargo-Bike-Läden, also der Fachhandel, ganz klar, die das anbieten. Und das ist auch nochmal ein super wichtiger Punkt, weil wir kommen ja in allen den Dingen, die wir testen, immer mehr dahin, dass es nicht nur der eine Tag ist. Der eine Tag ist der Initialpunkt, die Initialzündung, die, glaube ich, total wichtig ist, die wir mit der Velo versuchen, auch für neue Zielgruppen. Aber wenn es jetzt um einen Alltagstest geht, dann ist es eben die 3 Wochen oder die 2 Wochen, weil du mal einen Kindergeburtstag noch mit dabei hast oder du hast nochmal einen Wochenendausflug. Es ist nicht nur dieser eine Tag, sondern es ist diese Routine, die sich ja in der Forschung nach 21 Tagen erst einstellt. Und zu deiner konkreten Frage, Katja, ja, der Fachhandel bietet sowas an. Auch von Berlin kenne ich das. Es gibt aber auch Förderprogramme, die sowas anbieten. Gerade auch jetzt nicht nur für, wenn wir für den familiären Gebrauch denken, aber gerade auch für den Einzelhandel oder die Handwerksberufe. Da gab es auch schon ganz viele Programme, dass man sowas erstmal testen kann und dass man das eben auch in der Förderung kostenlos testen kann. Und ich kann mich sogar auch noch erinnern, dass es diese Programme schon sehr lange gibt. Ein ganz berühmtes ist Ich entlasse Städte. Und meine Mitgeschäftsführerin Hille Bekic, die Architektin ist, hat da, glaube ich, vor 5 Jahren mal mitgemacht und hat daraufhin dann auch angefangen, sich ein Lastenrad zu kaufen und eben auch damit wieder Wirkung herzustellen. Weil ich weiß noch genau, da vor 5 oder 6 Jahren, da war das wirklich noch eine Besonderheit, ein Lastenrad auf der Straße zu sehen. Da hat sich auch massiv viel getan, auch in der Vorbildfunktion, ne? Also letztens hat die Hessische Rundschau mal wieder über diesen Heizungstechniker berichtet, der halt alles, was er irgendwie braucht, da irgendwie mit dabei hat. Das ist total durch die Medien gegangen. Und ich kann noch nicht ganz verstehen, dass wir immer noch auch in dieser Vorbild, dass wir immer noch auch diese, wir brauchen immer noch diese Vorbilder, wir brauchen immer noch diese Geschichten, wir brauchen da auch immer noch die Verteilung. Ja, weil es immer noch nicht in der Normalität so angekommen ist, wie wir es uns wünschen.
Ja, zumal die meiner Meinung nach im Vergleich auch zum Auto jetzt viel, viel mehr customized sein kannst für viel, viel weniger Geld. Also ich glaube, das ist auch was, wo man Kundinnen empowern muss, dass man vielleicht auch sagt, dann meldet euch mit euren Bedürfnissen. Weil das ist was, wo wir ganz klar, glaube ich, auch von der Autoindustrie gelernt haben, ja gut, wir können uns die Farbe aussuchen und ob wir eine Sitzheizung wollen, ja, nein. Aber eigentlich, wenn wir ehrlich sind, hat sich das Produkt Auto ja nie verändert. Das ist immer dasselbe. Und wenn ich das jetzt so höre, was so möglich ist, dann kann man ja wirklich fast schon wie so ein Generator und am Ende kommt irgendeines dieser Lastenräder raus. Also es ist natürlich immer nur das, what you get is what you see, also dass du manche Marken vielleicht gar nicht kennst, die vielmehr auch deinen Bedürfnissen entsprechen. Und das schon so oft zitierte Longtail ist meiner Wahrnehmung auch noch nicht so lange. Das sind ja ganz schlanke Fahrräder, für Leute, die das nicht kennen, wo die Kinder halt hinten sitzen. Und das war am Anfang nicht so in der Öffentlichkeit zu sehen. Aber sobald Leute das fahren, begreifen Leute auch, dass es dieses Produkt gibt. Wie hast du das in deiner Befragung wahrgenommen, Hanna? Haben das die Menschen überrascht aufgenommen, dass sie da überhaupt über solche Sachen reflektieren?
Also die Reaktion, die ich bekommen habe, war nicht immer eher die so, ach ja, cool, ich fahre mit dem Lastenrad schon eine Weile und ich kann dazu einiges erzählen. Und dann, je tiefer man gekommen ist, desto mehr hat man gemerkt, die Leute, die ihre Lastenräder fahren, die lieben sie. Und die haben alle ihre eigenen Workarounds für Probleme, die sie getroffen oder gefunden haben. Und was ich so schade finde, ist, all die Leute, die ich befragt habe, waren irgendwo Freaks. Die brennen für ihre Räder. Und das sind diese 3%, die inzwischen ein Lastenrad fahren in Deutschland. Mhm. Und wie schaffen wir es jetzt, die anderen verbleibenden 97% irgendwie anzusprechen?
Und die halt nicht eine eigene Lösung zimmern wollen. Und
genau, die da nicht die Energie reinstecken wollen, die halt ein Lastenrad haben wollen, mit das einfach seinen Job erfüllt. Und da, glaube ich, liegt eine große Verantwortung auch im Fachhandel, dass ich Beratung brauche, die so low barrier, so einstiegsfreundlich ist, dass ich da hingehen kann, ich beschreibe meinen Alltag und der Fachhandel kann mir dann exakt mein Lastenrad empfehlen. Oder ich habe eine Kaufberatung, gibt's online auch noch coole Tools, wo ich eingebe, was sind meine Bedürfnisse, wie viele Personen muss ich transportieren, wie schwer darf das Ding sein, wie groß. Und dann werden mir Marken und Brands von Lastenrädern angezeigt. Und das ist super cool. Und da, glaube ich, da muss man einfach weiter ausbauen. Aber ich sehe auch wirklich die Verantwortung bei den Herstellern, dass sie ihre Lösung auch so einstiegsfreundlich gestalten müssen und so vielfältig, dass die Leute die annehmen. Und da kommen jetzt immer mehr Brands. So ein geiles Beispiel ist Tern. Die haben ihr Longtail und da kannst du x Varianten hinten drauf packen für Anwendungsfälle. Und dann gibt's aber immer noch Hersteller, die haben noch nicht verstanden, dass sich ein Lastenrad nur verkauft, wenn man die passenden Accessoires dazu hat. Also das geht bei einem Omnium, weil es da diese Freak-Bubble gibt und die das in der Regel fährt und die das dann feiern, wenn sie individualisierte Lösungen haben. Aber das ist kein Lastenrad für die Masse. Und die muss es alle geben. Und jeder Hersteller, der sich aktuell überlegt, ein Lastenrad zu bauen, was sehr viele sind, weil einfach das der größte wachsende Markt ist, sollte sich bitte, bitte, bitte daran erinnern, dass Fahrräder, Lastenräder nur gekauft werden, wenn es dazu einen Verdeck gibt, wenn es dazu eine große Ladebox gibt, wenn es dazu dann ja alle möglichen Anbauteile gibt.
War das denn so bei den Befragten oder auch bei den Gesprächen, die du jetzt auf der Velo hattest, dass Leute das auch durchaus dann modularer nutzen würden? Also ist das auch etwas, dass man halt nicht nur diesen einen Nutzenzweck, sondern man guckt halt auf eine Lebenswoche 24/7, keine Ahnung, am Wochenende habe ich andere Bedürfnisse als in der Woche?
Ja, also was ich häufig oder worüber ich häufig gestolpert bin, war dieses Ding, es ist mein Alltagsfortbewegungsmittel und ich habe meine Aufgaben, die variieren nicht groß. Wenn ich da einmal mein Setup habe, bin ich damit zufrieden. Aber dann fahre ich vielleicht damit noch campen oder in Urlaub oder in Strebergarten oder fahre mal zu einem Kindergeburtstag, nehme mal 5 Freunde mit statt nur 2 Kinder oder auch mal eine Bierbank oder meine Erwachsenenfreunde, wenn ich abends noch unterwegs bin. Und da hat sich ganz oft herausgestellt, dass dann diese Sondermodule nur für einen ganz kurzen Zeitraum gebraucht werden. Und da sehe ich es weder als nachhaltig noch als wirtschaftlich sinnvoll für eine Privatperson, sich die dann selbst zu kaufen. Und dafür braucht es dann Leihsysteme. Das heißt, wir müssen es irgendwie schaffen, dass sich ein Leihsystem für Module, die ich auf mein Lastenrad packen kann, etabliert, wo ich dann eine Woche davor mich anmelden kann, hey, nächsten Samstag brauche ich die große Box oder, ach ja, warte, ich will morgen spontan Geburtstag machen, dann hole ich mir die Clubbox oder wir fahren im Sommer im Urlaub, dann buche ich, sobald ich mein Zugticket für mein Lasti buche, auch gleichzeitig noch die Clubbox dazu und dann habe ich die für 4 Wochen und kann mein Lasti mit in ICE schieben. Das braucht es auf jeden Fall.
Vielleicht.
Und ja, heute machen das die meisten, indem sie einfach ihre eigenen Lösungen dann anwenden und umbauen.
Vielleicht an der Stelle noch 2 kurze Ergänzungen von meiner Seite. Wir hatten auch Karin Rieke Greiderer mit auf der Velo, die mit ihren 2 Kids und ihrem Partner mit dem Lastenrad in Urlaub gefahren ist und die eben auch nochmal gesagt hat, so, und vor allem ein Kind ist wirklich ein Baby und ein anderes Kind ist, kann schon selbst Fahrrad fahren, ich weiß nicht genau, wie alt das zweite Kind ist. Und die hat auf jeden Fall auch nochmal sehr viele Learnings mitgebracht, dass es zum Beispiel dann auch nicht gereicht hat, nur mit Lastenrädern. Sie haben dann noch einen Anhänger mitgenommen, um einfach Flexibilität zu haben. Und obwohl sie schon sich sehr limitiert hatten und was sie da eben auch für Probleme zum Beispiel hatten. Ne? Wo kann ich das unterstellen dann, wenn ich ein Hotelzimmer im 4. Stock habe und es gibt aber keine Abstellmöglichkeiten für ein Fahrrad, was dein ganzer Wert ist und was dein ganzes Geraffel dabei hat. Du musst fragen, ob du auf eine Fähre mitkommst, weil das oft auch noch nicht dafür ausgelegt ist. Also im touristischen Bereich sind das wirklich auch noch, also da stehen wir, glaube ich, noch relativ am Anfang und da ist es cool, wenn es solche Leute gibt wie Karin, die das ausprobieren, die da einfach mutige Entdeckerinnen sind und sich einfach zutrauen, mit 2 Kids nach Bornholm zu fahren. Das ist das eine. Und das zweite ist nochmal, auch hier nochmal das Thema Zugänglichkeit ist, glaube ich, auch nochmal die Frage, wie schaffen wir es auch, so einen Zweitmarkt für Lastenräder aufzumachen. Ne? Also ich glaube auch, man muss auch jetzt nicht ein Lastenrad einmal kaufen und es für alle lebenslangen Lagen bis zum Ende des Lebens nutzen, was schön ist, wenn man es macht. Aber es gibt mittlerweile auch bis jetzt noch einen sehr kleinen Zweitmarkt für Cargo Bikes, ist meine Erfahrung. Und die haben bis jetzt auch gut für die Leute, die es gekauft haben, noch sehr geringe Wertverluste. Also man kann jetzt, wenn man ein Lastenrad kauft, dann hat es einen geringen Wertverlust, auch nach Jahren der Nutzung. Also da ist auch noch die Frage, wie schaffen wir das zugänglich? Ich sehe immer mehr Leihoptionen, dass man sich eben auch für diesen einen Fall mal wirklich ein Cargo-Bike dann auch ausleiht. Und wie schafft man das da aber auch noch eine Zugänglichkeit reinzubekommen? Ich glaube, das ist auch noch eine Frage, die wir mitdenken müssen, weil aktuell liegen die meisten Fahrräder ja bei 5.000 plus.
Ja, und was auch da mit reinspielt noch so ein bisschen, war ein witziger Satz, den ich immer wieder gehört habe, ja, der Trend geht zum Zweitrad, geht zum Zweitlasti, dass dann quasi ein schnelles, großes, teures Lasti vorhanden ist und dann gibt's noch das Ex-Avocado-Bike, das jetzt unten steht und einfach ein Kasten-Trike ist, mit dem große, voluminöse Dinge nicht so weit Strecke transportiert werden. Und aus Nachhaltigkeitsperspektive ist es maximal scheiße. Und wie kommt man dahin, dass diese Räder eine höhere Auslastung haben? Es trotzdem keine Mietangebote sind, weil scheinbar funktionieren die auch nicht immer. Mhm. So, und wo ist da noch das wo ist da das Problem? Aber was ich eben auch ganz, ganz groß sehe, ist dieser Bedarf für erschwingliche Lastenräder. Erschwingliche, gut funktionierende Lastenräder. Weil in der Regel ist es auch häufig so, die günstigen Lastenräder sind die, die scheiße zu fahren sind. So richtig bequem wird es ab 3.000 Euro, so ab einem Omnium. Und das finde ich sehr scheiße, weil damit werden ganz, ganz viele Leute auch frustriert, die sich eben nicht die teuren Lastenräder leisten können. Und die sind dann so, ey, damit fahre ich einfach keine 15 Kilometer. Doch, kannst du. Aber leider sind diese guten Lastenräder nicht zugänglich für dich. Und das ist, glaube ich, auch mit ein Problem der Fahrradindustrie. Weshalb sind diese Räder so teuer, wo ich aber auch keine einfache Lösung habe.
Ja, ich glaube, wir müssen aufpassen, dass es nicht wie der Vorwurf hier oft so platziert wird, der SUV der Fahrradmenschen wird. Also, dass es genau die gleichen Probleme mit sich bringt, dass es sich kaum bewegt und auch in einen kleineren Besetzgrad. Also ich bekomme mit, dass zumindest so Hausgemeinschaften sich manchmal so ein Ding teilen mit einem ganz einfachen Signalgruppe oder WhatsApp-Austausch. Aber es sind halt alles Dinge, wo man immer wieder merkt, dass der Besitz in Deutschland einfach höherwertig ist als das Gescherte. Also gibt es ja andere Kulturen in der Welt, wo das Geliehene einen höheren Wert hat. Ich danke auf jeden Fall euch beiden für diesen Einstieg. Ich denke, wir verlinken einfach in den sogenannten Shownotes die Hinweise, wo man sich nochmal schlauer machen kann, wo man auch vielleicht Hinweise bekommt, wie man sich so einem Lastenrad überhaupt mal annähert, und wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag.
Danke.
Oh, danke gleichfalls.